Guten Abend, herzlich willkommen. Das ist der Fokus am Mikrofon Marina Villa. Ernstfall in Havanna, Lüthi und Blanc, Tag und Nacht, das Geheimnis von Murg, das Fräuleinwunder. Wenn man die Titel der Film- und Fernsehserien auflistet, könnte man wirklich meinen, dass Sabine Boss bei allem, was in der Schweiz produziert wird, Regie führt. Ganz so ist es, glaube ich, nicht. Aber Sabine Boss ist eine der erfolgreichsten Regisseuren im Land. Sabine Boss, Sie haben heute den ganzen Tag geschnitten. Und zwar der Film, den Sie letzte Woche fertig gedreht haben, der heisst «Das Fräuleinwunder». Wie muss man sich das vorstellen? In einem dunklen Raum hocken, einen ganzen Tag lang Szenen anschauen und am richtigen Ort sagen «Cut»?
Nein, es ist schon lange nicht mehr so. Das ist so ein Computer gesteuert. Man sitzt am Computer, beziehungsweise ich sitze nebendran und neben mir sitzt der Benny Futter, mein Kötter. Und dann schauen wir zusammen das Material an. Im Moment schauen wir wirklich das Rohmaterial an. Also da sieht man auch Klappen drauf. Da ruft irgendwie jemand eins zuerst. Und dann wird eine Klappe geschlagen und dann sieht man den ganzen Take. Und in dieser Phase, wo wir jetzt stecken, tun wir eigentlich aus diesen diversen Takes, die ich genommen habe beim Drehen, diejenigen auswählen, also diejenigen Bits and Pieces auswählen, die man nachher auch verwendet für den Film. Und für das brauchen wir jetzt etwa 2-3 Wochen Arbeit.
Aber wie ist denn das? Weil ich meine, gefilmt wird ja nicht so quasi in chronologischer Reihenfolge, sondern je nach Wetter und Situation wählen die raus, was gerade ansteht. Schauen das dann auch in dieser wilden Reihenfolge an oder nein, selbst dann schon nicht?
Nein, also wir drehen einen Film eigentlich anhand von der Locations. Also man macht sich am billigsten wie möglich und tut alle Szenen, die an einem Ort sind, zieht man zusammen und tut die hintereinander drehen. Und nachher, und dann innen und außen tut man auch noch unterscheiden, aber dort ist schon ein bisschen die zweite Priorität, weil das teuerste sind eigentlich die Locations und dort fängt man an, die Unterscheidungen machen. Und dann nachher, im Schneiderum geht man natürlich dann in die Chronologie. Dann fängt man den Film von vorne an, wie das Drehbuch auch geschrieben ist, und tut das mal von vorne nach hinten zusammensetzen.
Aber jetzt muss ich schnell nachfragen, haben Sie es dann digital, dass Sie eben das, was also am Drehort nach Location beieinander war, haben Sie jetzt heute auf dem Schnittplatz schon in der richtigen Reihenfolge dann gehabt?
Nein, das haben wir noch nicht in der richtigen Reihenfolge gehabt, sondern nach sogenannten Takes. Also wenn du das durchnummerieren, jeder Film hat etwa, in den 90-Minuten-Film hat etwa 130 Szenen. Oder? Und die 130 Szenen dreht man in diesen 25 Drehtagen, die ich jetzt hatte. Und die einzelnen Szenen sind geordnet, hintereinander. Aber das ist heutzutage nicht mehr so wie früher im Schneiderraum, wo man da die 16mm oder 35mm Filmteile wirklich aufbewahrt hat, die in Schachteln und so und wahnsinnig viel Platz gebraucht hat, sondern jetzt hat man eigentlich Harddisk. Und dann sagt man dem Computer schnell, jetzt tust du von Szenen 1 bis 10 alles hintereinander abrufen und dann macht er das schon.
Also es ist nicht mehr ganz so romantisch, wie wir es gesehen haben, zum Beispiel im Film «Cinema Paradiso», wo er eben da die Bits and Pieces an die Wand ankleben.
Nein, das ist nicht mehr so. Nein, das ist nicht mehr so. Aber ich habe noch so, meine erste Assistenz habe ich noch so gemacht, als ich bei einer Kötterin wirklich die Filmrolle zusammengeklebt habe und mit Kleiden die Sachen angeschrieben habe. Mit Fettstift hat man müssen die Filmteile, die Celluloid-Teile anschreiben und jedes Bild aufbewahren. Und ich bin eigentlich recht froh um die Erfahrung, dass man, also wie Film ist etwas, obwohl es jetzt ja digital angelangt wird und wir schneiden da mit der Tastatur, es ist etwas zum Anlangen. Und das Celluloid, das mir belichtet, also der Film, das ist ja immer noch Celluloid. Das ist also immer noch etwas, ein Material zum Anlangen.
Die fehlende Sinnlichkeit fehlt aber nicht, weil es ist einfach so, also wie wir jetzt da halt auch ein Mischpult haben, das unendlich einfacher ist, als das vielleicht noch, ich weiss nicht, vor 10 Jahren war oder halt digital aufgenommen wird.
Nein, die fehlende Sinnlichkeit fehlt im Schneiderraum auf keinen Fall. Und weil man hat sie ja beim Drehen, hat man sie ganz extrem. Ein Dreh ist etwas vom Sinnlichsten, was man sich überhaupt vorstellen kann. Da sind ja ganz viele Leute an einem gemeinsamen Produkt beteiligt, von Techniker zu Schauspieler. Ja, und das ist etwas, wo man sehr, sehr anlangen kann.
Jetzt, wenn wir haben kurz irgendwie geschaut, wie sieht das aus auf dem Schneidplatz. Sie haben gesagt, es geht 2 bis 3 Wochen, bis so eine 90 Minuten, das ist das, was Sie jetzt gedreht haben, das Fräuleinwunder, ein Film, der dann vor der Weihnachten im Fernsehen kommt. Vielleicht kann man Geschichte in 2-3 Sätze sagen. Wenn das noch weiter weg ist, ein Film mit der Stefanie Glaser, wo es um Jung und Alt geht.
Also es geht nicht 2 bis 3 Wochen, bis der Film fertig ist. Wir schneiden etwa 10 Wochen. Also 10 Wochen geht eben der Schnitt von 90 Minuten. Und in diesen 2 bis 3 Wochen tun wir jetzt sozusagen das Rohmaterial im Gröbsten zusammenfassen. Und dann wird immer in einer neuen Schicht wieder feiner geschafft. Und dann kommt noch Musik dazu. Und dann noch ein bisschen feiner geschafft, bis man nachher an dem Punkt ist, wo man sagt, jetzt ist der Bildschnitt so weit.
Ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie etwas fertig gedreht haben? Haben Sie gemerkt, nein, ich fasse das nicht, ich habe eine Szene vergessen?
Nein, das passiert nicht, weil da ist man genug abgesichert mit Assistenten und Zeugen, die das alles kontrollieren. Aber was man merkt, ist im Schneidraum natürlich, was man alles für Fehler gemacht hat. Also man sitzt ganz oft dort und sagt, wie kann ich nur so blöd können sein und das so zu drehen, statt das anders zu drehen? Wie kann ich nur können sagen, nein, ich brauche die Totale nicht? Und dann gibt es oft natürlich den Fall, dass man dann ganz heimlich nochmal klammheimlich noch muss nachdrehen, ganz kleiner, reduzierter Equipe und noch die eine oder andere Einstellung heimbringen, die man nicht heimgebracht hat vorher.
Und das funktioniert dann? Also auch von der Stimmlage, von der Stimmung, vom Licht, von allem her, das merke ich als Laie im Kino oder im Fernsehen nicht.
Ich würde sagen, die Sachen, wo man dann gehen nachdrehen, das merken sie nicht. Nein. Und was viel auch passiert, ist, dass man nachher noch Stimmen aufnehmen von Schauspielern. Das ist dann die sogenannte Synchro. Aber das kommt dann weit nach diesen 10 Wochen. Das ist dann, wenn man die Stimmen muss neu wiederholen, weil ein Flugzeug zu laut war oder nebendran eine Eisenbahn vorbeigefahren ist. Also, weil man Töne nicht zusammenkriegt.
Oder die Glocken gerade geläutet haben, wie an dem Tag, als ich bei euch auf dem Dreh war. Voilà. Es war eine Beerdigung oder was.
Genau.
Und man hat es eigentlich nicht sehr gut gehört, aber der Tönler hat sofort gehört, dass da etwas glückelt, wo nicht sollte.
Ja. Und dann muss man halt entscheiden, was ist jetzt wichtiger. Ist der Zeitdruck wichtiger? Also wollte ich jetzt drehen und dann muss ich auf den Ton dann verzichten und einen anderen Ton nehmen? Oder warten wir jetzt die ganze Equipe ab, also 30 Nasen, warten wir jetzt 10 Minuten, bis die glücklich verklungen sind, um die Einstellung zu drehen? Und meistens ist dann das Bild wichtiger als der Ton in dem Moment.
Jetzt haben wir so quasi wie sagt man, das Pferd am Schwanz aufgezäunt und hinten angefangen beim Schneiden. Aber weil das einfach heute der erste Schnitttag war. Wenn wir jetzt wie ganz am Anfang zurückgehen, wenn wir den Film nehmen, wo Sie jetzt gerade fertig gemacht haben, eben das Fräuleinwunder, wie sind denn die Anfänge? Also kommt jemand auf Sie zu und sagt, du Sabine, ich habe eine gute Idee für ein Drehbuch, hättest du Lust zum Regie machen? Und dann vergehen Jahre, oder wie muss man sich das vorstellen?
Ja, also es ist natürlich sehr unterschiedlich von Projekt zu Projekt. Also wenn man anfängt, Regie machen, also als ich meinen ersten Film gemacht habe vor 7 Jahren, dann ist man natürlich nicht angefragt worden. Da habe ich selber meinen ersten Stoff habe ich auch selber geschrieben und musste selber zu einem Produzenten gehen oder zu einer Produzentin gehen und den Stoff vorstellen. Und dann hat man eventuell das grosse Glück, was mir passiert ist, dann wird der Stoff irgendwann angenommen in einer Redaktion und dann kann man den verfilmen. Und wenn man dann den Stoff nicht ins Hand setzt und etwas einigermaßen akzeptables macht, dann kann es einem passieren, dass man nachher so eine Stufe weiterkommt und dann wird man auch angefragt für Projekte.
Darf ich da eine Zwischenfrage stellen? Was war Ihr Erstes, was Sie eben gefunden haben, das habe ich nicht ins Hand gesetzt?
Mein erster Film war noch maturiert vom Glauser. Der Film hat nachher geheißen «Das erste Fall». Und das war mein erster Film, den ich wirklich selber geschrieben habe und der Joint Venture produziert hat, der Samir. Und das ist das, was nachher relativ gut rausgekommen ist und gut besprochen worden ist. Und das war der Grund, warum ich dann eigentlich dann den nächstfolgenden Film, nämlich «Ernstfall in Havanna», angeboten bekommen habe.
Und spätestens dort hat man dann den Namen Sabine Boss angefangen zu kennen. Das Gesicht vielleicht weniger, aber Sie sind ja hinter der Kamera und nicht vorne dran.
Ja, ich bin auch froh, dass Sie mein Gesicht nicht so kennt.
Aber zurück zum Fräuleinwunder als Beispiel. Wann sind das wirklich die Anfänge gewesen und wie lange geht es dann, bis man wirklich anfangen zu drehen? Was passiert denn?
Also, ich muss mal vielleicht noch etwas erzählen zu der Geschichte von Fräulein Wunder in diesen 2-3 Sätzen. Das ist eine Frau, die ihren 80-jährigsten Geburtstag feiert und sie ist eine verbitterte, alleinstehende, sehr reiche Dame und isst an ihrem Geburtstag eine Pille, die ihr Vater vermacht hat und sie weiss nicht genau, ist gehe ich jetzt Selbstmord oder nicht und nimmt die, wie der Vater ihr das gesagt hat, sie soll die nehmen und verwacht wieder als im Körper von einer 25-Jährigen. Und niemand glaubt ihr, wer sie ist. Und sie muss durch den Film leiden und um ihre Existenz kämpfen, bis am Schluss ihr dann die Leute glauben, dass sie die Frau ist, die sie ist. Und dann kann sie sich zum Schluss auch zurückverwandeln in eine alte Dame.
Und die alte Dame wird gespielt von der Stefanie Glaser.
So ist es. Das war sehr beeindruckend, mit der Stefanie Glaser zu arbeiten. Und auch mit dem Budi Elias, das war ihr Partner. Stefanie ist 88, der Budi Elias ist 84. Und das war wahnsinnig toll mit diesen beiden tolle Profis, vorbereitete Profis zusammenzuarbeiten und die schon so viele Filme gemacht haben und trotzdem ihr ganzes Herzblut in das Projekt hineingesteckt haben.
Wir sind immer noch so ein bisschen bei den Anfang, wie es schon kommt, weil nachher würde es mich schon interessieren, auch, ja, wie das ist, wenn man mit zwei Menschen dreht und schafft, die ein Stück über 80 sind. Aber da können wir vielleicht nachher gerne noch mal darauf zurückkommen.
Also jetzt mal zum Ablauf. Also man kann sich bei einem Film vorstellen, dass etwa ein 2 Jahre lang während etwa einem Drehbuch geschrieben. Und meistens ist das ein Autor, der mutterseelen allein in seinem Kämmerli an einem Stoff rumhirnet und mit dem Stoff zum Produzent geht. Und dann geht der Produzent mit dem Autor jetzt zum Fernsehen und dann sagt der Fernsehen, ja, das interessiert uns. Und dann gibt es mehrere Stufen. Und irgendwann, nach etwa einem Jahr, anderthalb Jahr, wird zu dem Stoff ein Regisseur dazu gesucht. Und das ist dann der Moment, wo ich jetzt eingestiegen bin. Und dann gibt es etwa noch ein halbes Jahr Zusammenarbeit zwischen Autorenschaft und Regie, bis man nachher eigentlich anfängt zu drehen. Und in diesem halben Jahr Bucharbeit fängt der Regisseur auch an, das Casting machen. Also fängt er an zu sagen, für die Geschichte, die ja nur aus Buchstaben besteht, fängt er an, Gesichter zu suchen von Schauspielern und das Casting zusammenzustellen.
Wie machen Sie das? Ich meine, gut, jetzt kann man sagen, die Schweiz ist kleinräumig. Man kennt mindestens die paar Schauspieler und Schauspieler, die bekannt sind. Aber alle anderen rundum, ich meine.
Also es gibt die Castingagenturen in der Schweiz, wo das
einfach... Das ist dann nicht primär bei Ihnen
nein,
allein? Das wäre ja unmöglich,
nein, das,
oder?
Nein, das würde ich auch nicht wählen, weil dann würde ich ja irgendwie fast... Also würde ich eine Art korrupt werden. Wenn Leute, die mich kennen würden, könnten mir DVDs schicken und Leute, die mich nicht kennen, nicht. Ich mache das ganz strikt, dann nehme ich auch keine DVDs an von Schauspielern, die mir etwas schicken, sondern ich habe meine Castingagenturen. Es gibt 3 grosse in der Schweiz, die die Filme bestücken. Und dann machen die Casterinnen, bei mir ist das eigentlich immer Ruth Hirschfeld, wo das sehr gut macht, macht mir für jede Rolle macht sie mir Vorschläge von etwa 10 bis 20 Gesichtern anhand von Fotos.
So viel?
Ja, und dann tut man aufgrund von diesen Gesichtern sich überlegen, welches Gesicht passt zu dieser Rolle und dann lässt man eine Auswahl von diesen vorgeschlagenen ein für ein Casting. Und die kommen dann auch wirklich vorbei und dann spielen sie die Rolle. Und dann fängt man an, den Figuren zusammensetzen. Man muss sich mal an einem Punkt entscheiden und sagen, okay, für die Rolle nehme ich jetzt die und die. Und dann hat die einen Partner und dann muss dann die und die immer ans Casting kommen mit den verschiedenen Partnern casten. So fängt sich das dann nachher an zusammensetzen, bis man nachher das ganze Bild hat.
Ist das eine schöne Arbeit?
Das ist meine Lieblingsarbeit. Ich mache das wahnsinnig gerne, besetzen. Ich finde das etwas ganz Tolles. Also wenn so ein Film oder so, also Figuren ein Gesicht bekommen, ich finde das eine ganz grosse Verantwortung vom Regisseur, richtig zu casten. Ja.
Weil Sie müssen ja zu einem Zeitpunkt, wo die Geschichte erst hier im Kopf ist oder im Kopf vom Drehbuchautor oder Autor, das ja schon visualisieren können. Das ist ja im Prinzip wahrscheinlich auch die Schwierigkeit, stelle ich mir vor.
Ja, das ist schon. Also, eigentlich so könnte man den Beruf von der Regisseurin oder vom Regisseur beschreiben, dass wir dazu da sind, aus einem geschriebenen Stück, eigentlich aus einem Prosa-Text. Also, dass wir dem am Schluss 3-Dimensionalität geben, dass am Schluss ein Film ist. Und das eine ist das Besetzen und das andere ist natürlich das visuell umsetzen. Also, mit Kamerapositionen umsetzen, mit Musik. Also, aber im Prinzip sind wir die am längsten an diesem schöpferischen Prozess daran beteiligt sind. Aber wir haben natürlich für jeden Prozess in diesem schöpferischen Gesamtprozess immer Leute, die uns helfen. Also, ich habe eine Casterin, ich habe eine Produzentin, ich habe einen Kameramann, wo mir hilft. Ich habe Schauspieler, die für mich spielen. Also, und so setzt sich das sozusagen, das ist eine riesige Gruppe von etwa 60, 70 Leuten, die an diesen 90 Minuten noch arbeiten. Und ich bin einfach die von Anfang bis zum Schluss zusammen mit den Produzenten, also das sind auch die beiden Leute, die immer dabei sind, für das Projekt verantwortlich sind.
Wenn wir jetzt zurückgehen, wir haben gesehen, also Sie haben es erzählt von dem Casting, ist für Sie beispielsweise relativ rasch klar gewesen, dass Sie für die Hauptrolle Alte Dame Stefanie Glaser wetten. Also gut, so viele Möglichkeiten gibt es dann in diesem Alter auch nicht mehr, aber trotzdem, ist das klar gewesen oder wie ist der Entscheid gestanden?
Ja, das ist relativ schnell klar gewesen. Und das Komplizierte oder die Herausforderung war, dass man Stefanie Glaser gehabt, aber man hätte müssen ihre Wiedergeburt in Jung auch haben. Also, das ist echt die grosse Herausforderung gewesen, eine Junge dazu zu finden, die glaubhaft, mehr oder weniger glaubhaft, kann die junge Stefanie sein. Und das, dort haben wir eigentlich dann, dort ist dann die grosse Arbeit losgegangen. Und natürlich haben wir dann angefangen, über Dialekt zu reden, wenn wir doch lieber eine Bernerin nehmen. Aber Stefanie ist schon sehr schnell klar gewesen. Und auch ein grosser Wunsch gewesen vom Fernsehen natürlich.
Jetzt habe ich vorher gesagt, ich bin letzte Woche auf dem Dreh gsi, bei einer eigentlich ganz einfachen Szene. Also, Stefanie Glaser kommt rein, schaut ein Bild an der Wand an von ihrem Vater, seufzt, läuft an den Tisch an, sitzt her, zieht Brüllen an, liest einen Brief, einen vergilbten Brief, überlegt sich, soll sie die Pille schlucken oder nicht, und dann ist Schnitt. Also, das geht etwa 20 Sekunden, wenn ich das so erzähle. Ihr habt ein bisschen länger gehabt. Ich habe es beeindruckend gefunden, mit welcher Präzision sie mehrfach ja ziemlich genau die gleiche Situation gespielt hat. Ist das anstrengender für sie, wenn sie mit jemandem arbeitet, der zwar ein grosser Profi ist, aber halt doch 88?
Ja, das geht einfach manchmal ein bisschen langsamer, weil die Gedankenarbeit oder die Erinnerungsarbeit vielleicht ein bisschen verlangsamt ist, so würde ich sagen. Aber ich muss sagen, wenn ich jetzt, es gibt einen Haufen junge Schauspieler und Schauspielerinnen, die dafür den Text vergessen, nach und nachher, also die genauso viel Zeit in Anspruch nehmen. Aber ich glaube, von außen ist es immer wieder ganz merkwürdig zu sehen, wie viel Zeit wir brauchen für eine simple Szene. Das ist tatsächlich wahr, die wird im Film etwa 30 Sekunden sein, die Szene. Aber wie lange wir brauchen, bis das alles im Kasten ist, bis wir alle Elemente, die in dieser Szene vorkommen, bis wir die gefilmt haben.
Was mir auch aufgefallen ist, dass sie sehr liebevoll waren sind mit ihr.
Ja, hoffentlich. Also A, finde ich sie ganz eine super Frau. Und B, ich mache das wahnsinnig gerne. Ich arbeite einfach wahnsinnig gerne mit Schauspielern. Das ist mein Ein und Alles. Und ich probiere mit denen so eine Einheit zu bilden. Genauso wie die Kamera für sich und das Licht auch eine Einheit sind. Die mir sagen, dass mit mir stellen ja dann die Figuren ins Bild. Also der Felix, der Kameramann, macht das Bild und ich stelle die Figuren ins Bild. Und darum bin ich sehr nah mit meinen Schauspielern. Das ist mir ein ganz grosses Anliegen.
Wie wichtig ist das, wie gut sie drauf sind an einem Tag? Für das Set, für die Schauspieler, für das Klingen dann von einer Szene? Ob man sie einmal abdrehen kann oder 17 Takes dann muss machen?
Also man denkt ja immer selber, man sei unersetzbar. Also man sei eben unersetzbar, aber ich fürchte, auch ich bin ersetzbar. Aber natürlich ist es wichtig, wie man selber drauf ist. Und es ist auch wichtig, ob man Nerven verliert oder nicht. Sie haben jetzt gerade einen ruhigen Tag verwünscht. Wenn man dann so auf einem See dreht und einen Stand hat und ein Bötli, das schaukelt und Schauspieler, die aufs WC müssen, aber nicht einfach aufs WC gehen, weil man muss ja noch drehen, dann ist es schon ein bisschen hektischer. Aber also von dem her, ja, also natürlich, man führt auf eine Art Gruppe. Als Regisseurin bin ich ja wie ein Zugpferdli vor dem Tross.
Kann man es vergleichen mit einem Fußballtrainer? Es gibt ja ganz unterschiedliche Typen. Die einen sind vielleicht, also ich weiss nicht, wenn man jetzt nur schon den Unterschied Köbi Kuhn oder Otmar Hitzfeld nehmen, die man noch nicht so genau wissen, aber man kennt dann noch von Bayern her, sind das zwei völlig unterschiedliche Arten, ein Team zu führen und ein Team zu einer Spitzenleistung zu bringen. Gibt es auch bei Regisseuren ja, vermutlich riesige Unterschiede und die einen peitschen ihre Leute zu einer guten Leistung und sie versuchen es, sagen wir mal, mit Klarheit und Wohlwollen zu machen.
Ja, ich hatte das Glück, dass ich als Regieassistentin am Theater in Hamburg geschafft habe, recht lang, und habe also assistiert bei allen, vielen grossen Herren vom deutschen Theater und habe also diverseste Regiestile gesehen, von absoluten Despoten bis hin zu wirklich Gruppentierli. Und ich habe mich dann entschieden, dass ich auch eher ein Gruppentierli bin und eher Harmonie suche und dass ich das den besseren Führungsstil finde. Aber es gibt unglaublich viel Weg, zu einem guten Film zu kommen. Also ich finde gar nicht, dass man nett sein muss und dann gibt es einen guten Film. Es gibt auch Leute, die sich aufführen wie Berserker am Set und die machen tolle Sachen. Ich persönlich finde einfach, es ist Lebenszeit. Und ich verbringe Lebenszeit mit Leuten und will die Leute mit Anstand und mit Würde irgendwie behandeln. Und darum kommt für mich etwas anderes gar nicht in Frage.
Wann ist ein Film für Sie fertig?
Ein Film ist ganz, also es gibt so technische Definition, wenn er gemischt ist, wenn er gemischt war und wenn das Bild so ausgeht, die Farben vom Bild so sind, wie man das gerne hätte und wenn die Kopien gezogen sind. Bei einem Fernsehfilm gibt es das auch, gibt es eine Art eine technische Abnahme, wo dann der Film auf HD überspielt wird, wo er dann am Fernsehen gehört, nicht mehr mir. Also im Prinzip ist der Film dann fertig, wenn ich keinen Eingriff mehr habe auf nichts mehr.
Emotional ist es auch dann?
Ja, emotional ein bisschen früher. Ja, emotional ist, glaube ich, so nach der Mischung. Wenn man so, mit Mischung ist das Letzte, wo man selber noch dann so tagelang in einem dunklen Studio sitzt und so, sich das nochmal ganz genau und Detail anschaut und anlässt. Und dann nachher ist es eigentlich fertig, so für mich. Und dann geht es meistens einmal noch 2, 3, 4 Monate, bis in der Film rauskommt.
Ist denn das also eher eine Leidenszeit? Also eigentlich hat man es vorbei, das Nächste. Und man muss sich immer noch mit dem Zeug beschäftigen.
Nein, ich muss sagen, aber es ist für alle anders. Meine grosse Leidenszeit ist die Vorbereitung vor dem Dreh. Also wenn ich so am Dekupieren bin mit dem Kameramann zusammen und am Proben mit den Schauspielern, dann hat man so Angst. Weil es ist alles noch in der Theorie und man probt und behauptet so Sicherheit und weiss noch nicht genau, ob es gut rauskommt. Und ich habe immer irgendwie so ganz blöde Angstträume dann. Träume immer, dass ich irgendwie in ein Loch reingehe oder einfach so die üblichen Angstträume. Und dann, wenn es mal losgeht beim Dreh, dann ist eigentlich alles eine glückliche Zeit. Also in dem Sinne leide ich am meisten in der Vorbereitung.
Jetzt haben wir ja genau so einen spannenden Fall. Ich habe es bei der Einleitung gesagt. Sie haben gerade jetzt vor 3-4 Tagen das Fräuleinwunder fertig gedreht, das dann im Dezember am Fernsehen kommt. Letzte Woche hat die Arztserie Tag und Nacht angefangen, wo sie einen Teil von der Serie gedreht haben. Und im Kino läuft seit ein paar Tagen, ein paar Wochen das Geheimnis von Murg. Wo ist denn Sabine Boss mit ihren Gefühlen und Gedanken, wenn wir jetzt diese drei Produkte nehmen?
Also im Moment bin ich gedanklich voll bei Fräulein Wunder, weil das ist mein aktuelles Projekt. Weil das Geheimnis von Murg habe ich vor einem Jahr gedreht und der Film ist schon länger fertig. Also ich wünsche ihm natürlich alles Gute und habe ihn wahnsinnig gern. Also es ist ein Film, den ich wirklich sehr gerne habe. Und bei Tag und Nacht sind meine Gedanken auch dabei. Aber aktuell arbeiten ist jetzt nur Fräulein Wunder. Weil was ausgestaltet wird, das ist für einen Regisseur eigentlich vorbei. Das ist dann einfach ganz schwer nachzuvollziehen, weil mit den Medien dann plötzlich mit drei Projekten ist. Und ich kann mir wirklich schon überlegen, ob ich jetzt nicht langsam müsste mir einen zweiten Künstlernamen irgendwie zulegen, damit das mein Name nicht so häufig vorkommt. Ich habe das irgendwie nicht so gern.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Wieso denn nicht? Man könnte ja sagen, komm, jetzt können Sie gross und berühmt werden, vielleicht sogar noch anständig Geld verdienen.
Ja, ich finde so, manchmal gibt es so Sachen, die macht man... Ich will gar nicht bei jedem Film unbedingt, dass jetzt die Leute unbedingt wissen, dass er von mir ist. Ich will einfach,
warum
dass
die Leute sich,
ja, weil ich finde, ein Regisseur kann sich auch manchmal in den Dienst von einer Sache stellen. Also ich finde es manchmal ganz gut zu verschwinden hinter einem Produkt und jetzt nicht jedes Mal irgendwie meinen Namen so gross mit so grossen Lettern aufgeschrieben zu haben. Ich weiss nicht, mich stresst das irgendwie. Ich will lieber ein bisschen unauffällig irgendwie mein Zeug machen hinter der Kamera.
Darum sind wir da im Radio, nicht im Fernsehen.
Ja, genau.
Wären Sie ins Fernsehen auch gegangen? Stündige Sendung, wo man Sie sieht und so?
Abgesehen davon, dass es das nicht gibt.
Ja klar, so eine Sendung, Radio ist eben schön.
Radio ist eben schön und nimmt sich Zeit. Ist eben schon ein schönes Medium, finde ich auch. Natürlich will ich das machen, klar. Aber man ist sich jetzt auch ein bisschen daran gewöhnt. Aber... Also jetzt die Kumulation mit diesen drei Projekten, die jetzt gleichzeitig laufen, das ist mir noch nie so passiert wie jetzt. Und das finde ich auch schon gerade ein bisschen Overkill. Also.
Die Home-Story über Sabine Boss mit bluten Füßen in der Schweizer Illustrierten, wann sehen wir die?
Gäbe es nie, wird es nie geben.
Warum nicht?
Mag ich nicht. Also ich glaube nicht, dass es die Leute interessiert, wie ich lebe. Und ich glaube nicht, dass es mich interessiert, mich in der Schweizer Illustrierten zu sehen.
Das erste Musikstück, das wir hören, ist Musik von dem, was wir als Zuschauerinnen, Zuschauer können schauen können. Das ist der Film «Das Geheimnis von Murg». Da geht es um Kornfelder. Ich glaube, die Musik passt tiptop. Ich weiss nicht, gibt es zum Film noch etwas zu sagen?
Also, das Stück heisst «Homeland» und ist geschrieben worden von Christian Sommerhalder und Marco Agovino und gespielt von Ray Wilco, einem grossen Berner Sänger und Bandleader. Ja, lassen wir mal rein.
Ja, jetzt haben wir hier ein CD-Problem. Jetzt schauen wir mal, ob da noch etwas kommt.
Oh, oh.
Es ist immer wieder erstaunlich.
I was born right here in this town. Nothing ever happens all around. Don't have much money, not even a decent honey. My love and luck is yet to be found. This is my homeland. This is the place where I belong. It ain't Nashville, Tennessee. That's too far away for me. One day something big will come along. only somehow cute and pretty girl. She's living with this useless nut. So I keep on driving, yeah, I'm still driving. Secretly I dream of her. This is my homeland. My lonely heart belongs to I would miss New Orleans if I knew what that means. I stay right here, make my dream come true. One day I will know just what to do. You'll never get rich in this place. People don't get their feet off that ground. No one makes it anywhere. My lonely heart belongs to you. Only to you. This is my homeland. This is the place where I belong. It ain't Nashville, Tennessee. That's too far away for me. One day something big will come along.
Filmmusik aus dem «Das Geheimnis von Murg», der aktuelle Film im Kino. Regie Sabine Boss, sie sitzt vis-à-vis von mir hier im Fokus. Wir haben vorher geredet, oder sie haben gesagt, dass Schauspieler ja eigentlich ihre grosse Liebe und Leidenschaft sind, mit ihnen zu arbeiten, das Beste rauszuholen. Ich glaube, Dialoge spielen in dem Ganzen ihnen ja dann eine wichtige Rolle, auch damit ein Film dann funktioniert. Oder wenn man eben das Gefühl hat, ja, ist jetzt eher ein bisschen schlapp gewesen.
Ja, das ist eigentlich auch der Grund, warum wir eigentlich Monate bis Jahre lang am Drehbuch arbeiten. Das sind die guten Dialoge. Und seit 8 Jahren werden ja jetzt im Fernsehen Schweizer Film mit Dialektfilm produziert. Und ich finde, das hat dem Schweizer Film einen rechten Schub gegeben, was die Dialogbearbeitung anbelangt. Man hat jetzt plötzlich Filme, wo man das Gefühl hat, dass reden die Leute nicht mehr Schriftdeutsch oder irgendwie reden irgendwie so etwas Papierig, sondern es hat wirklich so einen Kern. Und ich finde, einen grossen Künstler in diesem Bereich ist der Mani Matter, darum habe ich von ihm auch noch einen Song mitgebracht. Ich habe den Mani Matter immer schon gerne gehabt, habe jetzt wieder neu entdeckt durch die Kim von meiner Schwester, die grosse Fans sind. Und das Lied wünsche ich der Simon, meiner Nichte, und es heisst «Alpenflug». Und ich finde das eines der genialst komponiertesten Songs von Mani Matter, wo man weiss von ihm, dass er wochenlang also einen Text geschrieben hat.
Sie zwei Freunde in einem Sportflugzeug einen Alpenflug machen, fliegen auf zu den Gipfeln und durch ab den Gletscher nachher. Hinten sitzt der Passagier, der steuert, der sitzt vor, und es rattert und brummt um sie herum der Motor. Da ruft der, der hinten sitzt, schaut, das Benzin geht aus, muss landen. Wie was sagst, ruft der Pilot, los, ich hab dich nicht verstanden. Wie was hast du gesagt, ruft der hinten, warum landest nicht sofort? Red doch Leute, ruft der vorne, bei dem Krach höre ich kein Wort. Ich versteh's nicht, ruf da hinten, warum machst's nicht, bist dagegen? Ich versteh's nicht, ruf da vorne, muss mir's wirklich lauter sagen. Wie was sagst, ruf da so, der Tank ist leer, du fliegst nicht mehr weit. Los, bei dem Mordstonnerslärm, ruf da vorne, gehör ich nicht. Aber los doch, ruf da hinten, Gottfried Stutz, wir haben nicht die Welle. Tu nicht aufgeregt, ruf da vorne, red doch lauter, Gottfertelli. Los, ruf diesen, wenn wir jetzt nicht landen, gehen wir ins Tal. Gehören gäng noch nicht, ruf da einen, los, begreif doch das einmal. So hat im Motorenlärm der Pilot halt nicht verstanden, dass ihm jetzt das Benzin könnte ausgehen und dass er sofort landen sollte. Da aufs Mal wird's plötzlich still, nämlich weil das Benzin ausgeht. Und jetzt, wo man's hat verstanden, haben sie beide nichts mehr gesagt.
Ja, solche Dialoge anbringen. Ein Ding der Unmöglichkeit fast, oder, Sabine Boss?
Es sind einfach super Texte. Meine Mutter hat wirklich super Texte geschrieben. Und so lakonisch und so knapp. Das ist das, was ich finde, haben schweizerdeutsche Dialoge oder Filmdialoge haben dann die Möglichkeit auch, wir haben so eine Sprache, wo man eigentlich mit relativ wenig Worten kann ganz dicht und knapp erzählen. Und da ist er schon immer noch ein Meister und ich würde sagen, unerreichter Meister.
Sie haben es angesprochen, Dialekt, das ist ja auch eine extreme Begrenzung. Ich meine, wenn Sie einen Mundartfilm machen, sehen Sie, dass irgendwie vielleicht, also bei Ernstfall in Havanna sind es wahnsinnig viel. Sie sind es etwa 360'000 Leute, die das sind geschaut. Das ist unendlich viel. Das ist ja nicht einmal ganz in Schweiz. Man hat das ja probiert mit Übersetzen zum Teil von Deutsch-Schweizer Mundartfilmen ins Französisch. Funktioniert in der Regel nicht. Frustriert Sie das nicht? Die extreme sprachliche Kleinräumigkeit, die du das gegeben ist?
Ja, der kleine Markt, den wir haben, für Schweizer Filme, das ist manchmal schon eine Einschränkung. Aber ich bin eigentlich der Meinung, dass du das jetzt seit 8 Jahren in diesem Land wirklich regelmässig viele Filme gemacht werden, eben dank diesen Fernsehfilmen, bin ich sicher, dass unsere Reputation im Ausland, also einfach weil unser handwerklich, also wir sind dran, das Handwerk jetzt wirklich am Beherrschen zu lernen, glaube ich, dass das uns hilft, um unsere Filme auch langfristig können, nachher ins Ausland zu verkaufen. Also ich bin sicher, dass in 2-3 Jahren Kinofilme, die aus der Schweiz, wo in der Schweiz gemacht werden, auch im Ausland werden laufen.
Und dann einfach synchronisiert werden, wie man es von japanischen Filmen oder italienischen oder was auch immer kennt.
Genau, ja.
Aber wie erklären Sie sich dann die, sag jetzt mal, rechte Bedeutungslosigkeit, die der Schweizer Film doch bis jetzt international gesehen, also doch gehabt hat, mit vielleicht ganz, ganz wenigen Ausnahmen? Sie sagen, wir sind jetzt am Lehren, ja gut.
Also wir sind jetzt am Lehren. Also es hat immer schon ganz tolle Schweizer Filme gegeben. Im Ausland sind Schweizer Filme bekannt gewesen. Also sind unsere Dokumentarfilme sehr bekannt gewesen, international bekannt. Und dann hat es einzelne herausragende Filme gegeben, die den Sprung über Grenzen geschafft haben.
Welche sind das gewesen, wo Sie ja sagen, die finde ich wirklich, das sind wie Meilensteine gewesen?
Also für mich ist «Reise der Hoffnung» ein toller Film. Für mich ist «Höhlenfeuer» ein super Film. «Le Petit Fugue» ein super Film.
Aber die sind alle schon ziemlich Die sind eine Weile her.
Und dann ist der Schweizer Film auf eine Art wie ein Loch reingefallen. Also die 80er, 90er hat man so probiert, irgendwie etwas im Herzen und hat probiert, seine eigene Identität zu finden. Und es sind kein Film, also es sind zwar gute, kleine Versuche gemacht worden, aber es ist kein Film, hat es dann geschafft, sozusagen nochmal ins Ausland zu kommen. Durch die Bässe ist die Schweiz durch, das ist glaube ich schon so. Und darum glaube ich, dass sozusagen das, und es hat das Handwerk aber auch fast nicht gegeben. Da ist irgendwie pro Jahr sind 4 Filme gedreht worden. Und das ist keine Industrie.
Zu wenig zum können üben.
Ja, im Prinzip. Also für alle Beteiligten, für die Autoren, für die Kameraleute, für die Beleuchter, für die Regisseure. Und das ist sich jetzt am Ändern. Und die Industrie hat man können aufbauen dank den Fernsehfilmen, die jetzt regelmässig gemacht werden. Das ist viel für die Schweiz. Es werden pro Jahr 6 Fernsehfilme gemacht im deutschsprachigen Raum. Das ist viel für die ganze Branche und viel für die ganze Industriezweig, die jetzt plötzlich professionalisiert ist und sie man einfach sozusagen ein Hobby ist, wo man alle 4-5 Jahre mal einen Film macht.
Also das tönt nach einem Lobeslied auf Schweizer Fernsehen, dass sie das mittragen, mitfinanzieren.
Ja, ich finde, nein, es ist einfach dringende Notwendigkeit. Es war dringende Notwendigkeit. Das Lobeslied insofern dadurch, ja, dass sie das lanciert haben. Jetzt finde ich, im Fernsehen muss man ein bisschen aufpassen, dass man nicht in dieser Feelgood-Suppe versumpft und einfach sozusagen das harmlose Film produziert, weil man Angst hat, dass man keine Quote hat.
Ist denn das jetzt, gut, das Geheimnis von Murk, das jetzt im Kino läuft, ist ja ursprünglich auch ein Fernsehfilm gewesen. Und dann haben sie Solothurn entdeckt, sage ich mal, der taugt für mehr und jetzt ist er auch ins Kino gekommen. Aber das ist ja auch so ein Wohlfühl, oder wie Sie sagen, Feelgood-Film, so im Wesentlichen.
Das ist ein typischer Feelgood-Movie, ja, das Geheimnis von Murk. Es ist eine Komödie und das ist eine schwierige Disziplin. Das ist eine ziemlich schwierige Disziplin. Wir haben im Solothurn Publikumspreis gewonnen und dann ist der Verleiher von uns zugekommen und hat das gefragt, ob wir den Film nicht ins Kino bringen. Und natürlich sagt man da ja. Und aber ich muss sagen, ich habe wahnsinnig gerne so Unterhaltungsfilme, ich mache das auch gerne. Aber ich würde mir schon wünschen, dass in diesen 6 Filmen, die pro Jahr gemacht werden, einfach mehrere Genres bedient werden und nicht einfach nur der viel gute Unterhaltungskomödie-Movie.
Und das sagen Sie Frau Deltore so?
Ja, das nächste Mal, wenn ich Sie treffe, auf dem roten
Vielleicht
Teppich.
Vielleicht hören Sie uns zu. Vielleicht auf dem roten Teppich, ein wunderbares Stichwort. Das ist natürlich etwas, was einem auch immer Wunder nimmt. Unterdessen hat ja, also gut, ich bin jetzt ein bisschen böse, aber früher ist Cannes oder vielleicht noch Venedig, hat man die roten Teppich gehabt, oder natürlich bei der Oscar-Verleihung. Es war wirklich etwas gewesen. Und heute hat man den Eindruck, also ein bisschen übertrieben, aber jeder Quartierverein, der es festmacht, rollt noch einen roten Teppich aus. Sind Sie schon mal auf einem roten Teppich gewesen, wo sie sich wirklich, sage jetzt, ein bisschen wie eine Prinzessin gefühlt haben. Und es hat rundum nur geflasht und alle haben gefüttert.
Also am ehesten war das an der Premiere von «Ernstfall in Havanna». Dort ist es wirklich, dort ist es ziemlich abgegangen. Das war ein langer roter Teppich vor dem Corso. Wir sind dort drüber und hatten viel Presse gehabt, viele Kameras und so. Aber ich bin noch nie mit einem Film in Cannes oder Berlinale oder so, also so gross, es gab noch nicht schon lange keinen Schweizer Film, notabene, so gross präsentiert worden, dass man dort über einen roten Teppich gelaufen wäre. Sicher lässig. Am meisten würde ich mich freuen auf die Gratiskleider, die man angeboten bekommt von den Designern.
Und der Schmuck zum Teil, glaube ich, auch.
Genau, das wäre das, fände ich, das Lässigste.
Aber jetzt nur schon da zu Zürich, wenn Sie sagen, das war wirklich speziell gewesen, über den roten Teppich hinein. Also, das ist ein gutes Gefühl.
Das ist schon ein gutes Gefühl, aber es ist auch etwas wahnsinnig Kurzlebiges. Oder man weiss es ganz genau, die schreien jetzt einmal «Hallo Sabine, schau in die Kamera!» Und die haben dann morgen vergessen, so wie der Rest der Welt einem auch vergessen hat. Also man darf sich nicht verlieben in das Gefühl. Es ist etwas wahnsinnig Kurzlebiges. Und komisch, ist man drüber gelaufen, ist irgendwie wieder alles gleich und die Füße tun einem gleich weh wie vorher und das Küppel ist auch nur süß statt prickelnd und ja.
Sie sind in den 80er Jahren in der Hausbesetzer-Szene in Zürich. Das ist ein ziemlicher Wechsel zum roten Teppich. Wie würden Sie den in ein paar Sätze umreissen?
Ja, ich denke, also ich bin mit Anfang 20 einfach ein Wilde gewesen und habe natürlich irgendwie für die Rechte der Armen und von den Entrechteten gekämpft. Und ich finde, ich habe dort viel gelernt. Ich habe viel gelernt in diesen besetzten Häusern, in diesen Vollversammlungen, dass man sich dort irgendwie zu Wort melden kann, dass man sich dort durchsetzen kann. Und ich habe schon einen Haufen soziale Kompetenz gelernt in dieser Zeit. Aber dann wird man irgendwann älter und dann mag man auch nicht mehr irgendwie das Badzimmer mit 30 Nasen teilen und so.
Wann ist das bei Ihnen gekommen?
Das ist eigentlich, ich bin mit 26 bin ich dann an die Filmschule gegangen in Zürich und dann bin ich jeden Tag in die Schule und das war anstrengend. So, ich würde sagen, zwischen 26 und 30 bin ich so ein bisschen geruhiger in dieser Hinsicht.
Und wie viel ist von der Ideologie jetzt in einem positiven Sinn, meine ich, geblieben?
Ich würde sagen, da ist einiges geblieben. Also, ich finde, dass das Anliegen für die gerechte Gesellschaft, für eine gerechte Gesellschaft irgendwie zu kämpfen, finde ich nach wie vor einen wichtigen Ansatz. Auch wenn man natürlich, ich glaube, dass der ganze Pragmatismus, der jetzt so ein bisschen einzieht in der Politik, würde ich schon sehr unterstützen. Also, ich glaube, im Moment habe ich recht Mühe mit so wirklich dogmatischen, mit so Dogmen. Von links und von rechts sowieso, aber von links auch, je länger mehr.
Sind Sie politisch engagiert oder gehen Sie einfach stimmen, wählen und
dann Zeit? Ich stimmen, wählen und lese Zeitungen, also so, aber ich bin nicht engagiert. Aber ich überlege mir irgendwie immer wieder mal, müsste in eine Partei eintreten.
Müssen Sie dann wählen, dass es sein sollte?
Es wären die Grünliberalen.
Das ist ja noch spannend, weil die haben sich ja abgespalten vor, was ist es jetzt, 2-3 Jahre, glaube ich, von der Urgrünen. Ja. Was ist es denn bei Ihnen, die Mischung, die Sie interessiert, bei den Grünen-Liberalen?
Mich interessiert, dass der pragmatische Ansatz, wo sich loslöst von den sozialdemokratischen Dogmen, also dass es sozusagen einfach in jedem Bereich andere Lösungsansätze gibt, als sozusagen von einem Parteibuch vorgeschrieben.
Wenn man von der Politik zur Fernsehgeld- und Filmpolitik geht, vielleicht kurz noch. Ich meine, es hat mich jetzt noch recht überrascht, dass Sie gesagt haben, da ist viel gegangen in den letzten Jahren und es ist aber grosse Unterstützung doch auch vom Filmschaffen da, durch die Filme, die das Schweizer Fernsehen da auch mitfinanziert. Wenn man so einfach als interessierte Laie Zeitungen liest, habe ich eher das Gefühl, dass viele Filmschaffende das ganze Filmwesen und die Filmpolitik unter dem Herr Bido auch, dass sie das eher kritisieren und sagen, wir haben zu wenig Geld, es wird falsch verteilt. Können Sie zu dem, Sie sehen das offenbar anders?
Nein, ich sehe das gar nicht anders. Also es ist sicher so, dass wir zu wenig Geld haben. Der Schweizer Film hat wahnsinnig wenig Geld, dafür, wie man eigentlich muss produzieren. Also ich habe jetzt für das Freundwunder habe ich 1,9 Millionen Budget gehabt, wo wir in 5 Wochen Drehzeit, in 25 Drehtagen, sozusagen investiert in den Film. Und natürlich mit dieser Vor- und Nacharbeit ist das irgendwie 1,9 Millionen. Und das ist sehr, sehr wenig Geld für einen Film, wenn man sich messen will. Also wenn der Vorwurf kommt, der Schweizer Film sei international nicht konkurrenzfähig und gleichzeitig kein Geld gibt, dann ist das wirklich total, das ist einfach jenseits. Also das geht nicht. Das ist ein Vorwurf, der sich in den Schwanz beißt. Also wir sind so gut und müssen aber so einfache Sachen erzählen, weil wir so wenig Geld haben. Also 4 Millionen Franken für einen Schweizer Film, für einen Kinofilm, das ist nichts. Das ist nichts. Da kann man nie die Drehzeit haben, wo man nachher wirklich opulent auf der Leinwand etwas erzählen kann, wo man sich messen könnte, auch nur schon mit Deutschland. Das kann man gar vergessen. So wie das Geld im Moment verteilt ist, können wir höchstens kleine, billige, unaufwendige Filme machen, die so ein tolles Thema haben, dass vielleicht das Thema dermassen bahnbrechend ist, dass es den Weg findet ins Ausland. Und das ist schon die Frage, ob man das will. Ob man jahrelang auf die Perle warten will, also so wie die dänischen Filme, die nachher auch plötzlich irgendwie ins Ausland gekommen sind. Oder hätte man nicht da ein paar Milliarden mehr müsste in den Schweizer Film buttern, was ich auf jeden Fall angebracht fände.
Tauschen Sie sich aus mit Kolleginnen und Kollegen aus der Branche und diskutieren Sie über so Sachen? Werden Sie aktiv oder ist das einfach so die berühmte Faust im Sack?
Nein, also wir sind schon organisiert. Also wir sind alle eigentlich organisierte Verbände und da gibt es Austausch und so. Also gibt es einen Austausch und Sitzungen. Ich bin jetzt nicht so ein, ich muss jetzt sagen, ich bin nicht so an vorderster Front in diesen Vereinen.
Sie haben früher genug Vollversammlungen erlebt.
Wahrscheinlich wegen dem. Und ich habe das Gefühl, ich drehe jetzt auch viel, aber ich zahle meine Beiträge und unterstütze es und lese das Zeug. Aber ich bin jetzt nicht eine, die ansteht und sozusagen laut verkündet, was Verbände vertreten.
Jetzt ist es so, dass Sie offenbar aus dieser Filmklasse, wo Sie dabei waren, vor 12, 13 Jahren, eine von den ganz wenigen sind. Also wenn die Zahl stimmt, eine von diesen drei, die überhaupt von dem leben kann, was sie macht. Hängt das zwangsläufig mit dem zusammen, was wir jetzt gerade geredet haben, dass einfach so wenig Mittel rum sind? Oder ist es auch halt auch gleich eine Frage von der Qualität?
Es sind, glaube ich, ein bisschen mehr Leute, die aus unserer Klasse jetzt leben könnten. Ich glaube, es sind 5. 5 von 8. Das ist aber ein höherer Prozentsatz.
Was würde ich sagen? Das ist viel.
Sehr ein höherer Prozentsatz, ja. Das ist, ein Teil ist Glück. Also, ich habe schon gesagt am Anfang mal, also, wenn das erste Projekt durchkommt, wenn man finanziert wird und das erste Projekt kann machen, bis man dort ankommt, das ist viel Glück damit verbunden. Also, viel natürlich, man muss dranbleiben, wahnsinnig viel Energie muss man aufwenden. Vielleicht auch ein bisschen Ehrgeiz, klar. Also, und Durchhaltevermögen. Und das ist, und das bringt sich Glück. Und dann, gibt es einfach auch Leute, die gar nicht unbedingt richtig Regie oder richtig Kamera gehen, sondern einfach in andere Berufe, die es im Filmbereich auch gibt, gehen und die leben auch davon. Aber es ist schon, es braucht nicht so viele Regisseure, wie es Beleuchter braucht. Das ist einfach so. Oder auf einem Film gibt es einen Regisseur und es gibt 6 Beleuchter. Also man rechnet. Das ist einfach dort oben, auf der Regie-Etage tummelt sich weniger als auf der Techniker-Etage.
Wenn man noch einen Schritt weiter geht, also der Blick ins Ausland, Sie haben vorher gesagt, der rote Teppich mal so ein richtiger, das wäre schon noch etwas. Versuchen Sie das aktiv anzugehen, dass Sie sagen, du, ich will einfach in diesem Venedig oder gerne mal dort stehen?
Nein, das kann man nicht machen. Das aktiv angehen, nein, nicht. Aber wir bereiten jetzt ein Projekt vor, wo White Fever heisst, mit dem Alfie Sinniger, mit dem Prozent Alfie Sinniger, wo Co-Produktion ist mit England und mit Kanada. Wo auf Englisch, also mit englischen Schauspielern gedreht ist, hauptsächlich. Und eine Frau aus der Schweiz, Melanie Winiger, im Hauptcast. Und das ist natürlich schon ein Stoff, der sich jetzt auch an internationale Festivals jetzt mal richtet. Und da wäre ich, weil im Moment wird gerade debattiert bei Bund und Zürich und so, ob das Geld gesprochen wird. Und wenn jetzt der Film, wenn wir den finanzieren, ist das natürlich ein Film, den man dafür macht, dass er über Grenzen, der ist sozusagen konzipiert, für über die Schweizer Grenzen rauszuschauen.
Und der ist dann auch nicht in Mundart?
Der ist dann auf Englisch. Den inszeniere ich dann auf Englisch, ja.
Und dann heisst es, statt Anweisung bitte, heisst es dann wie?
Das heisst dann das blöde Action, genau, das berühmte Action und Cut. Aha. Aber vielleicht müsste ich mich auch daran gewöhnen, dass ich nachher bitte sage. Ich weiss es noch nicht.
Jetzt sind wir so ein bisschen im Wunschteil angelangt, aber das interessiert mich schon. Ich meine, wenn Sie könnten wählen, Sie hätten Geld beliebig zur Verfügung, einen super Stoff, gibt es so 2, 3, 4 Schauspieler, die sagen, leck, wenn ich mit denen mal drehen könnte, das wäre der Hammer.
Nein, das gibt es komischerweise nicht. Also vielleicht will ich auch vom Theater kommen. Also und also ich rein, allein der Schweiz oder am Deutschen, also im deutschen Raum gibt es so hervorragende Schauspieler, dass ich zum Beispiel nicht mal auf Hollywood schauen muss, um sagen können, das ist ein toller Schauspieler. Zum Beispiel den Sebastian Koch finde ich hervorragend. Aber auch der Roland Koch, unser Roland Koch, der Schweizer, der am Burgtheater ist. Also mir, das gibt ein paar so tolle Leute, wo man kann Filme machen kann. Also da gibt es einen Haufen Filme, die ich machen könnte mit diesen Leuten. Mein Wunsch wäre, jetzt eigentlich auf Deutschland, also mehr in Deutschland zu machen. Ich muss schon sagen, also ich freue mich wahnsinnig auf White Fever, wenn das kommt und alles, aber ich bin nicht eine, die das Gefühl hat, ich muss jetzt in den angelsächsischen Raum jetzt für immer, weil Deutsch ist so eine schöne Sprache und das ist meine Heimatsprache und deutsche Literatur liebe ich über alles und ich drehe gerne auf Deutsch, aber auch auf Schweizerdeutsch weiter. Also die Hauptsache, wenn ich etwas wünschen kann, ist, dass ich viel Verschiedenes machen darf und noch viele verschiedene Sachen, noch viele verschiedene Geschichten erzählen darf.
Bevor wir im letzten Teil der Sendung noch einen Blick auf erfolgreiche Serien werfen, hören wir noch mal ein bisschen Musik, und zwar Muse. Von 9, das ist der Fokus, das ist Muse mit Thoughts of a Dying Atheist, also ein spannender Titel, Gedanken von einem sterbenden Atheist, gewünscht von der Sabine Boss. Jetzt weiss ich nicht, sind Sie Atheistin oder ist einfach die Musik interessant gewesen oder der Titel?
Nein, ich habe den Song gewählt, weil das ist ein Song, der uns sehr inspiriert für den Film White Fever, den wir planen, weil in dieser Geschichte geht es um eine Band. Wo der Aufstieg und der Fall von einer Band in England und der Muse dient so ein bisschen als musikalisches Vorbild. Und ich bin mit dem Produzenten zusammen als Konzert von der Muse auf Locarno, auf Piazza. Und ich finde das wirklich einfach eine der besten Livebands im Moment. Und das war irgendwie ein Hammer gewesen. Und, aber ob ich eine Atheistin bin? Nein, das bin ich nicht. Bin ich nicht. Ich bin auf irgendeine Art bin ich gläubig. Aber ich gehe nicht in eine Kirche, aber ich zahle immer noch Kirchensteuern, weil ich finde, Kirche braucht es. Kirche macht auch wichtige Sachen, immer noch im sozialen Bereich.
Also Sie sind nicht jemand von denen, der es verpasst hat mit 20, wo man gefunden hat, auszutreten, und dann hat man es nicht gemacht und dann bleibt man es dann halt.
Nein, ich hätte es fast nicht können bringen, weil mein Vater ist Pfarrer gewesen. Ich bin Pfarrerstochter und hätte, glaube ich, gröbere Diskussionen gegeben in der Familie. Aber für mich war es irgendwie gar nie eine Frage gewesen, keine Kirchensteuer zu zahlen. Weil ich finde... Also gut, als Protestantin, also als Katholikin weiss ich nicht, wie es mir jetzt gehen würde. Würde ich wahrscheinlich keine Kirchensteuer mehr zahlen, aber als Protestantin kann ich das voll vertreten.
Sie sind ja den ganzen Tag mit einem Haufen Leuten zusammen auf dem Set, wenn Sie am Arbeiten sind. Und nicht nur immer mit vielen Leuten zusammen, sondern meistens auch am Schwätzen. Also am Kommunizieren, am Schauen, Machen. Haben Sie manchmal dann genug?
Mhm. Ich tue immer nach einem Dreh ziehe ich mich etwa 3 Tage lang aufs Sofa zurück, dann liege ich so wirklich flach wie ein Flunder auf dem Sofa.
Aber erst am Schluss, nach diesen paar immer Wochen, noch, so lange haben sie durch?
Ja, zu Abend habe ich jetzt auch angefangen, mich mehr zurückzuziehen. Also nach Drehschluss gehen wir dann immer zusammen essen. Jetzt, wir sind ja in St. Gallen gewesen, also auswärts, haben 5 Wochen im Hotel geschlafen. Und das wäre früher, wäre ich immer mit, Party machen und reden und unterwegs sein. Und das baut sich jetzt so ein bisschen ab, jetzt muss ich mich immer recht zurückziehen zu Abend. Und dann gehe ich lesen. Einfach, da brauche ich einfach Ruhe. Und das ist wahrscheinlich etwas, hat etwas mit dem Alter zu tun oder mit dem Älterwerden zu tun, dass man so ein bisschen, das Gegenprogramm einmal fahren zu dem vielen Reden.
Wo holen Sie sich dann die Energie her, um so lange dranbleiben? Es gibt Leute, die machen viel Sport, sie sagen, gut, ich lese dann. Oder sind Sie einfach konditioniert auf den Zeitraum, wo Sie wissen, 5 Wochen oder so, wie lange es ist? Dranbleiben durch.
Ja, und es ist natürlich auch die Freude. Es ist echt die Freude, die mich treibt. Also, ich meine, ich habe einen der schönsten Berufe, die es überhaupt gibt. Und ich habe so ein Privileg, dass ich mit so vielen guten Leuten umgehen, arbeiten, dass ich das ist echt das, was mich treibt. Freude und die Lust an der Geschichte erzählen. Und dann bietet irgendjemand etwas an. Schauspielerin hat plötzlich eine Idee. Und dann merkt man, das ist ja super, ich kann so weitergehen. Das ist ja ein kreativer Prozess. Das ist ja etwas, das viel mit Gehen und Nähen zu tun hat. Und das zu erleben, wie sich etwas von einem Stück Papier dort anentwickelt, dass nachher wirklich irgendwie ein Film daraus entsteht. Das ist einfach jedes Mal wieder ein Wunder, zum dabei sein. Und toll.
Wir haben jetzt einen Grossteil von der Zeit über Film, also längere Filme, geredet. Ist es dann auch so, Sie haben unter anderem einen Teil von der Serie von Lüthi und Blanc drehen und auch einen Teil von dieser neuen Arztserie jetzt Tag und Nacht. Ist die Zusammenarbeit, wenn man für eine Serie schafft, ganz eine andere als auf einem Filmset?
Ja, also in einer Serie schafft man schneller. Also hat man auf jeden Fall viel weniger Zeit. Also man hat dort pro Tag, bei Tag und Nacht, hat man 12 Minuten Endprodukt. Das ist ziemlich ein hohes Arbeitstempo, das man da anschlagen muss. Und was natürlich anders ist in einer Serie, ist, dass man als Regisseurin nicht im Vordergrund steht. Also man stellt sich sozusagen in Dienst von einer Sache. Also es geht nicht darum, dass ich jetzt auffalle als Sabine Voss mit meinen 6 Folgen Tag und Nacht, dass alle merken, jawohl, das ist super, das hat Post sicher gemacht, sondern dass sozusagen Geschichte funktioniert und also im Gesamten. Und dass also ein Zuschauer eigentlich nicht merkt, was der Unterschied zu vorher und zu nachher war. Und insofern ist es anders, ja. Es ist 8, das ist Track Nummer 8.
Genau. Jetzt, Sie haben gesagt, es ist anders, man muss anders dranbleiben. Ist die Abnutzungserscheinung grösser? Weil einfach die inhaltliche Herausforderung weniger da ist oder ist es einfach so ein bisschen durchlassen?
Ja, also es ist jetzt viel in der Presse darüber geschrieben worden, dass sie so durchlassen und dass sie so undankbar. Ich habe das nicht so empfunden. Es ist extrem anstrengend natürlich. Also ein Studio gibt einem natürlich weniger Input, also jetzt räumliche Inspiration, wie bei einem Film, wo man alle 3 Tage den Dekor wechselt und eine neue mal drinnen ist, mal draußen ist. Sondern man ist ja immer in diesen gleichen Räumen und das schlucht schon. Also das immer das Kunstlicht und so. Das ist schon anstrengend. Aber ich finde, wenn man das eingeht zu einer Regie, zu einer Serie, muss man sich mit sich ausmachen, dass man Lust hat auf das. Dass man Lust hat, schnell zu arbeiten, speditiv zu arbeiten und das mal auszuprobieren. Und für mich ist das wie auch ein Lernen. Also es ist einfach wie, ich lerne dort etwas ganz anderes, als wenn ich nachher auf einem Spielfilm arbeite. Und für mich ist das Credo immer, möglichst viele verschiedene Sachen machen, weil dann wird es nie langweilig. Wenn ich jetzt immer nur könnte langwierige, elegische Spielfilme machen, wäre mir, glaube ich, eben auch langweilig. Ich kann es gerne mal ein bisschen schnell und fabrikmässig.
Sie haben vor einer Weile gesagt, Sie wollen aber eigentlich, also machen schon so viel, aber nicht so viel in Erscheinung treten. Ja. Das beißt sich eine Art ein bisschen in den Schwanz. Aber ist jetzt das wirklich einfach eine super erfolgreiche Zeit und alle wollen sie? Und darum sagen Sie, komm, ich mache so viel, wie ich kann. Oder ist das schon so ein bisschen die Pace, wo Sie sagen, die wollen Sie durchziehen?
Es ist sicher so, dass man früher beim Film mehr Geld verdient hat als jetzt. Also heute verdient man als Regisseurin so viel wie eine mittlere Beamtin. Also es ist nicht so, dass man kann irgendwie 3 Jahre lang nichts mehr machen und dann nachher, und in diesen 3 Jahren finanziert man sich aus den Einnahmen vom letzten Film.
Die also Zeit, was kommen Sie für so einen Film über?
Ich weiss jetzt nicht, ob ich das sage. Also ich zahle mir einen Monatslohn von 6'000 Franken aus. So, also muss ich das ein bisschen
budgetieren. Sie müssen das büscheln, damit es dann lohnt.
Von Projekt zu Projekt, ich zahle mir einen Monatslohn also brutto von 6'000 Franken aus. Und das ist nicht viel.
Nein.
Für eigentlich, es ist eigentlich eine Arbeit von einem, also es ist ein, sagen wir, Managementbereich eigentlich. Und je nach, finde ich schon, es ist eigentlich nicht so ein einfacher Job.
Vielleicht müssten Sie umsatteln, Managementberatungen machen auf dem Filmset oder irgend so etwas.
Ja, das könnte irgendwie, irgendetwas muss ich mir überlegen, dass das irgendwie, dass es mal ein bisschen mehr wird mit dem Geld auf jeden Fall.
Ist das ein Ziel?
Nein, nicht unbedingt. Ich arbeite so gern. Ich arbeite so gern. Ich finde es irgendwie völlig schön. Aber ja, natürlich fragt man sich, wie lange mag man noch, also mit dem hohen Pace irgendwie vorwärts machen, wie lange mag ich jetzt noch sozusagen jedes Jahr einen Film machen?
Also Sie sind 44? Das Weile haben Sie gerade.
42. Sie müssen noch ein Weile haben.
Ich würde sagen, das haben noch ein Weile,
oder? Ich freue mich jetzt auch drauf.
Das nächste Projekt ist White Fever. Sonst
hoffentlich,
noch etwas?
Ja, drücken Sie mir die Daumen, dass wir das Geld bekommen.
Wann entscheidet sich?
Mitte September sind die ersten Entscheidungen draussen.
Gut, dann werden wir das doch, hoffe ich, in welcher Form auch immer, natürlich am liebsten in einer positiven Form in der Presse lesen, oder?
Hoffe ich auch.
Und sonst noch ein Projekt nebenan, Theater?
Ich bin am Schreiben von einem anderen Filmprojekt zusammen mit dem Frank Urbaniak, dem Chefpsychiater, über einen Sexualstraftäter. Das bin ich am Schreiben. Und da sind so ein paar Fernsehfilme sind im Angebot.
Ein paar Fernsehfilme. Also gut, ich glaube, man hört noch ein Weile von der Sabine Boss, egal ob sie allenfalls ein Pseudonym annimmt oder nicht. Wir würden es dann herausfinden, welches das ist.
Sehr gut.
Ich sage herzlichen Dank.
Danke vielmals für die Einladung, es war sehr, sehr schön gewesen.
Und der Schluss, nochmal ein special favorite von Ihnen, Baby Shambles.
Genau, der Schluss gehört dem Pete Doherty mit Albion.
Danke fürs Zuhören für den Abend, sagt Marina Villa. Podcast gibt es ab morgen, drs3.ch, kann man Sabine Boss, so viel man will, nochmal hören. Merci und schönen Abend. Und weiter geht's dann mit dem Blues Special.
In Albion, they're black and blue, but we don't talk about that. Are you from round here? How do you do? I'd like to talk about that. Talk over gin and teacups, leaves on the lawn, violence at bus stops, and a peasant girl. In teacups and leaves all alone. Violence in dog queues and a pale thin girl behind the checkout. If you're looking for a cheap sword, set a false anticipation. I'll be waiting in the false hope at the underground station. So come away.